Jesus hat seine Jünger gelehrt und es ist uns ja in der Bibel, im Neuen Testament mitgeteilt worden, was Jesus gelehrt hat. Und Johannes 3,14 sagt uns, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und da hat sich Jesus eine Begebenheit zu seiner Lehre, eine Begebenheit aus dem Alten Testament zunutze gemacht. Die Stelle, wo Mose praktisch in der Wüste eine eherne Schlange anfertigen musste, auf den Stab stecken. Und das hat den Israeliten damals aus dieser Not geholfen. Und Jesus hat mit dieser Aussage aber auch schon angedeutet, welchen Tod, dass er erleiden wird, dass er auch so erhöht werden muss, wie eben diese Schlange, die Mose da an den Stock gehängt hat und da aufgestellt hat. Jetzt lese ich einmal aus dem 4. Mose die paar Verse vor, was da so war mit den Israeliten und Mose. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Jetzt, wenn man so liest, dann denkt man sich oft, komische Begebenheit. Aber wenn man es ein bisschen analysiert, ist es ganz interessant. Die Israeliten hatten nämlich gesündigt. Nein, die haben keinen Mord begangen. Sie haben nicht jemanden belogen. Sie sind nicht in Unzucht gefallen. Was war die Sünde? Die Sünde war eigentlich Unglaube und Zweifel und es brachte sie zum Murren gegen Mose und letztendlich gegen Gott. Wahrscheinlich waren sie unzufrieden, weil es war noch nicht gerade so, wie sie sich das vorgestellt haben. Das gelobte Land war noch nicht zu sehen und immer bloß das Manna und hätte man gleich in Ägypten bleiben können. Ist doch alles furchtbar hier. Unser Ergebnis war, Schlangen, giftige Schlangen sind gekommen und haben die Leute gepiekst, gebissen und sie starben. So, dann hatten sie gemerkt, hoppla, wir haben gesündigt. Dann sind sie doch zu Mose gegangen, haben gesagt, dass sie eben gegen den Herrn und gegen Mose geredet haben. Und der Mose soll doch bitte zum Herrn gehen und soll da um Vergebung beim Herrn bitten, damit er diese Schlangen wieder wegnimmt. Und Gott hat nicht gesagt, ja, ich vergebe ihnen und ich nehme die Schlangen wieder weg. Gott gab ihnen etwas, woran sie dann glauben mussten letztendlich. Weil im Normalfall, wenn du einen Stock aufstellst und da irgend so eine geschnitzte Schlange dranhängst und du schaust dahin, wird dein Leben nicht anders. Im Normalfall. Aber wenn Gott sagt, so sollst du es machen und dann machst du es so, dann ist auch er dahinter und dann hat es auch funktioniert. Aber sie mussten ihren Glauben einsetzen. Gott wollte wieder Glauben sehen von seinem Volk. Den haben sie vorher ein bisschen aufgegeben. Sie hatten gezweifelt, sie hatten gemurrt, sie hatten die Schnauze voll von dem ganzen Ding hier. Und Gott ist schuld und Mose ist schuld und wir sind nicht schuld. Und letztendlich waren sie aber selber schuld an der ganzen Misere. Und Gott gab ihnen diese eherne Schlange durch Mose und sie mussten ihren Glauben dort reinsetzen, indem dass sie dort hinschauten. Und wenn einer gebissen wurde von so einer blöden Schlange, dann wusste er, jetzt müsste er eigentlich sterben. Und dann sah er diese eherne Schlange an und er wurde schlagartig geheilt. Er tat etwas im Glauben und Gott hat diesen Glauben geehrt und hat ihn einfach wieder hergestellt. Gott gab den Israeliten für ihr Problem eine Lösung. Gott machte nicht die Lösung, sondern er gab ihnen eine Lösung. Hier ist die Lösung. Schau dorthin im Glauben und es wird erledigt. Vielleicht hat sich der eine oder andere bei denen gedacht, wie soll so ein blödes Ding mir helfen? Die Schlange ist giftig, die hat mich gebissen, jetzt muss ich sterben. Unglaube und Zweifel. Wer aber gesagt hat, ja, Gott hat aber gesagt, das nützt mir, ich schaue dorthin, ich richte meinen Glauben auf das, was Gott gesagt hat, der wurde geheilt. Und Jesus nahm diese Begebenheit, weil es war ja damals auch schon im Voraus ein Bild auf das wahre Erlösungswerk. Und Jesus nahm halt diese Begebenheit als Beispiel, dass das er eigentlich dann ist, der erhöht werden muss, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Nicht bloß jetzt von dem Schlangenbiss geheilt zu werden, sondern sogar ewiges Leben zu bekommen. Aber was mussten die damals tun? Sie mussten hinschauen. Und was muss man heute tun? Hinschauen auf Jesus. Nicht bloß sagen, ja, Jesus, kenne ich Jesus, habe ich schon gehört, von der Bibel weiß ich auch. Man muss hinschauen auf das, wo Jesus erhöht wurde. Er ist ja nicht mehr eine Schlange erhöht an einem Holz, sondern Jesus selbst, das wahre Opferlamm, wurde an einem Holz, an einem Kreuz erhöht, um ewiges Leben für die zu bekommen, die hinschauen auf diesen Jesus. Ich habe mir da einmal gedacht, warum musste der Mose da gerade eine Schlange hinhängen? Wodurch Schlange, Satan, Adam und Eva, Verführung und so weiter. Ich habe mir dann für mich gedacht, vielleicht sollte das einfach die Schlange ein Bild sein für ihre Sünde. Weil ja die Schlange letztendlich die Ursünde bei Adam bewirkt hat, indem dass er verführt wurde und die Eva. Möglich, ich weiß es nicht, ob es so ist. Auf jeden Fall, wer hingeschaut hat, ist geheilt worden, hat das Leben wiederbekommen. Wer nicht hingeschaut hat, ist gestorben. Und so ist auch heute im Neuen Testament. Wer auf Jesus schaut, wird ewiges Leben haben. Wer auf Jesus nicht schaut, vielleicht bloß von Jesus gehört hat, wird das ewige Leben eben nicht haben. Der schaut nämlich nicht im Glauben hin. Der hat vielleicht die Information von Jesus. Und das ist ein Riesenunterschied, die Information oder ob ich aus der Information einen Glauben mache. Auf jeden Fall, die Bibel im Neuen Testament fordert uns an manchen Stellen auch auf Jesus zu schauen. Und da gibt es zwei Verse, Hebräerbrief, Kapitel 12, 1 und 2. Lese ich jetzt auch einmal vor. Deshalb lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, diesen paar Worte, das könnte vielleicht der eine oder andere an der ganzen Sache kritisieren, aber hier heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus. Und man kann hinschauen in dem Zusammenhang, wie der Hebräerbrief das sagt, aber man kann auch in einem ganz anderen Zusammenhang hinschauen auf Jesus. Zum Beispiel, wenn du krank bist und du richtest deinen Blick auf Jesus und siehst vor deinem geistigen Auge, dort hat er meine Krankheit getragen. Und du setzt deinen Glauben da drauf. Dann hast du hingeschaut auf Jesus. Und das ist das, was wir als gläubige Christen immer wieder oder sogar tagtäglich tun sollen. Hinschauen auf den erhöhten Jesus. Auf den Jesus, der ans Kreuz geheftet wurde mit großen Nägeln und dann da aufgerichtet wurde. Vielleicht nützt er auch der Film Die Passion etwas. Da ist es ja sehr deutlich und drastisch dargestellt worden, dass du dir ein Bild machen kannst oder wie du dir eins machst, ist ja dann mir egal. Aber mach's nicht so, wie es traditionell in vielen Häusern ist. Da haben sie dann einen Herrgottswinkel und da hängt ein Holzkreuz mit dem geschnitzten Jesus dran und dann wird zu dem Holzkreuz hingebetet. Das ist das Falsche. sondern du sollst dir innerlich in deinem Herzen ein Bild machen und sehen, dort hat Jesus meine Sünde getragen, dort hat Jesus meine Krankheit getragen und dort ist die Erlösung für mich geschehen. Dort ist er gestorben, damit ich Leben habe. Und so sollen wir vom Herzen her, vom Geist her, hinschauen auf den erhöhten Jesus Christus. Forme du dir ein Bild in deinem Inneren. Jeder Mensch hat ein Vorstellungsvermögen. Und es ist auch nicht ausschlaggebend, ob das genau so in Wirklichkeit sich dargestellt hat, wie du dir das jetzt vorstellst. Wichtig ist nur, dass du Jesus sehen kannst, dass er für dich dort am Kreuz das alles erledigt hat. Deine Sünde, die Sünde Adams, deine Krankheit, deine Schwachheit, dein Gebrechen, den Fluch und deine Not und deine seelische, keine Ahnung, was du für Probleme hast, all diese Dinge, dass er das dort alles für dich getragen hat. Es reicht nicht, das bloß zu wissen. Schau in dieser Art, schau hin auf Jesus, dass er es genau für dich, allein für dich, dort alles getan hat. Forme so ein Bild in deinem Herzen. Nutze deine Vorstellung. Ja, du kannst dir auch was anderes gut vorstellen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, manche wollen ein neues Auto haben und die stellen sich das Auto schon in ihren Träumen vor, wie schön das ist, das Auto, und wie toll und wie man da fahren kann und oder sonst irgendeine andere Sache oder egal was. Man kann sich was vorstellen. Und diese Vorstellungskraft, die sollst du auch nutzen, die tut deinem Glauben gut. Weil etwas, das man sich nicht vorstellen kann, zu glauben, ist irgendwo schwierig. Lerne, das dir vorzustellen. Es wird wirksam für dich, weil er hat es ja getan. Er ist ja vor 2000 Jahren schon am Kreuz gestorben. Es ist ja nicht Einbildung, die wir uns da vormachen. Es ist ja die Wahrheit. Also füge dieses innere Bild dann mit deinem Glauben zusammen und es wird wirksam werden. Und diesem Glauben fügst du noch Bekenntnisse hinzu und sagst in deinem Gebetsleben, Jesus, ich glaube, ich kann es sehen, ich vertraue dir, du hast meine Schwachheiten, meine Krankheiten, meine Sünde und alles getragen. Und vielleicht hast du ein Bild vor deinen Augen, wo du irgendwo einen Fehler gemacht hast, wo du schwer gesündigt hast, wo du ein Riesenproblem hast, das dir jeden Tag und jede Nacht vor Augen hält, dann hast du dieses Bild vor deinem inneren Auge. Dieses Problem, diese Sorge, dann leg ein zweites Bild drüber. Leg das Bild des Kreuzes da drüber und sag, ja, das Problem ist da. Die Krankheit ist da. Die Sünde ist geschehen. Aber ich lege ein anderes Bild drüber. Ich lege das Erlösungsbild drüber. Und da musst du wissen, dadurch ist deine Sünde vergeben. Da hat er deine Krankheit bereits getragen. Da wird die Lösung vom Problem bereits für dich geschaffen worden sein. Das ist die Wahrheit. Und so sollst du dieses Bild vom gekreuzigten, erhöhten Jesus über jedes schlechte, negative Bild drüberlegen und das einfach damit dann auslöschen. Nicht, wie es manche machen, die einfach die negativen Dinge bloß ignorieren und meinen, das wäre ein großer Glaube. So Scheuklappen aufsetzen, ich schaue einfach nicht mehr hin auf das Problem. Es ist ja nicht schlecht, weil du immer nur aufs Problem schaust, dann machst du das Problem groß, das stimmt schon. Aber das allein tut dein Problem nicht verbessern. Sondern du brauchst ein zweites Bild. Du brauchst das Bild der Wahrheit, das Erlösungsbild, und das musst du drüber setzen. Und danke den Herrn Jesus für das, was er da getan hat. Das ist eine Art von Glauben. Du hast zwei Bilder. Das Bild des Problems, der Krankheit, der Sorge, der Angst, keine Ahnung. Vielleicht haben jetzt manche riesige Panik wegen dem ganzen Flüchtlingsthema und sie kriegen da Nervenzustände, dann leg ein Bild drüber, wo Jesus sagt, ich habe das getragen, ich bin der Friedefürst. Schau her an das Kreuz, ich habe die Erlösung für dich geschaffen. Ich habe für dir jedes Problem eine Lösung und einen Ausweg. Und so findest du wieder zurück zu deinem Frieden, weil der Friedefürst wieder die Oberhand gewinnt in deinem Leben. Also sehen wir, deine Vorstellung macht viel aus in deinem Glauben. Und das soll man ein bisschen trainieren und ein bisschen lernen. Wie gesagt, dann kannst du eben so ein Bild benutzen von dem Film, wo man dann in Jesus da so gefoltert hat und geschlagen hat und erhöht hat am Kreuz und hingenagelt, das nützt dir vielleicht ein Stück weiter. Aber es soll ein persönliches Bild in dir entstehen, das du immer wieder vor deinem inneren Auge dir vorstellen kannst und über das andere drüber. Und das ist gut für dich und für deinen Glauben. Dieser Jesus ist aber nicht nur am Kreuz erhöht worden, er ist später noch einmal erhöht worden. Und das ist das Schöne des Ganzen. Er wurde erhöht, indem er auf den höchsten Thron gesetzt wurde in den himmlischen Welten. Er wurde als König der Könige inthronisiert auf den höchsten Thron und ihm wurde gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und auch diesen Jesus sollst du dir vorstellen können, sollst du das sehen können in deinem Herzen. Ja, da ist Jesus am höchsten Thron. Er hat alles in der Hand, er ist allmächtig, ihm ist alle Macht gegeben. Wenn ich mich an ihn wende, er kann mir helfen. Er findet eine Lösung für meine Sache. Er steht nicht auf seinem Thron und macht so und sagt, oh je, jetzt kommt er mit dem Problem zu mir und ich weiß nicht, was ich da tun soll. Das ist eine falsche Vorstellung. Vielleicht hast du auch eine Vorstellung von dem strafenden Gott. Darf ich jetzt überhaupt zu Gott kommen? Ich habe doch gestern schon einen großen Fehler gemacht und wenn er mich jetzt straft und jetzt will ich Heilung. Na, der heilt mich jetzt nicht, weil ich habe ja gestern das und das. Das sind alles Meinungen und Vorstellungen. Dann schau wieder hin aufs Kreuz und siehst du, diese Sünde von gestern hat Jesus vor 2000 Jahren schon getragen. Ach, Gott sei Dank. Und dann kriegst du auch wieder Glauben, dass du kommen kannst mit deinem Problem, mit deiner Krankheit von mir aus und sagen, Herr, du kannst mir doch heilen, weil die Sünde ist ja schon weg. Ja, und dann siehst du plötzlich Jesus am Kreuz, wie er deine Krankheit schon dort auf seinem Leib getragen hat. Und dann siehst du Jesus, wie er auf seinem Thron sitzt und freundlich ist und dich anlächelt von mir aus und vielleicht dich in den Arm nimmt und sagt, okay, dafür bin ich ja ans Kreuz gegangen, ich will dich ja segnen, ich will ja, dass dir gut geht. Und dann kriegst du ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Vorstellung von Gott und von Jesus. Ja, viele sagen vom lieben Gott, aber sie wissen gar nicht, dass er lieb ist. Oder sie können sich nicht vorstellen, dass er lieb ist, weil ihnen immer gesagt wurde, der alte Mann, der mit seinem grauen Bart, der da grantig ist und der dann schimpft und der dann straft und wenn du dir das von klein an anhören hast müssen, dann dauert diese Zeit, bis du dieses falsche Gottesbild losbringst. Falsche Vorstellung. Und das begrenzt deinen Glauben enorm. Und dann wunderst dich, wenn die Ergebnisse nicht so kommen, wie sie kommen sollten. Und wenn sie nicht kommen, dann macht es natürlich wieder ein schlechtes Bild von Gott in deinem Vorstellung. Und der Erfahrungsglaube sagt, ja, hat letztes Mal nicht funktioniert und bei dem auch nicht und der ist auch gestorben. Und dann hast du wieder ein Problem. Also musst du schon deine Schubladen ein bisschen sortieren. Das passt nicht mehr in deine Schublade, diese falsche Vorstellung. Das darf man entsorgen. Und wir richten uns jetzt eine neue Schublade ein mit einem richtigen Gottesbild, mit einem lieben Gottesbild, mit einem allmächtigen, freundlichen, wunderbaren, herrlichen Gott und Jesus auf seinem Thron in aller Majestät und Herrlichkeit. Und er ist nicht so ein hochmütiger König, der sich da was raushängen lässt auf seinem Thron, wie man vielleicht manchen König im Film schon gesehen hat. Nein, er ist immer noch derselbe Jesus und er war auf der Erde als Diener und er ist auch heute als König immer noch bereit zu dienen und dir zu dienen und dir zu helfen. Weil wir schauen mit aufgedeckten Ansicht die Herrlichkeit Gottes an, heißt es im 2. Korinther 3,18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, weil die Decke, die durch das Gesetz auf unseren Herzen lag, weggetan wurde. Und wenn du noch das Gesetz des Mose auf dir liegen hast, dann schau, dass du das losbringst. Es geht nicht mehr nach den Geboten. Es geht nach der Gnade. Es geht nach dem Glauben. Diese geistliche Blindheit ist beseitigt, denn die Religion hat uns das aufgelegt. Aber wir haben uns freigeschaufelt von dem ganzen Zeug, das uns da, als wir noch Kinder waren, beigebracht wurde. Und der Stephanus, der sah auch dieses Bild, Der hatte eine offene Vision, als sie ihn gesteinigt hatten. Und da heißt es hier, und Stephanus aber voll Heiligen Geistes war fest, der voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und Jesus ist zu Rechten Gottes, da ist er immer noch. Am Kreuz hängt er nicht mehr, aber dieses Erlösungswerk sehen wir am Kreuz. Auch jetzt steht er oder sitzt er zu Rechten Gottes auf höchsten Thron. Und es gibt kein Unmöglich bei unserem Jesus. Also forme deinen Glauben dementsprechend. Das ist so wie eine Wasserleitung mit einem Ventil dran. Umso besser, wie du dieses Bild von diesem wirklichen Jesus sehen kannst, umso weiter wird aufgedreht. Umso mehr fließt die Kraft seiner Herrlichkeit zu dir. Umso mehr fließt Glaube, fließt Kraft, fließt Heilung, fließt Segen. Gott will nämlich, dass seine Kinder gesegnet sind. Das heißt, dass er uns in Christus mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt bereits gesegnet hat. Aber Gott braucht deinen Glauben dazu, dass das fließen kann. Gott braucht Menschen, Gott braucht Glauben. Weil sonst könnte man sagen, ja, das ganze Chaos auf dieser Welt, Gott tut nichts, also ist er eigentlich schuld dran. Weil er könnte ja und er tut nichts. Aber ohne den Glauben und die Gebete und das Ausstrecken von Menschen zu Gott, wird auf der Erde von Gott her kaum was passieren. Das ist halt einfach so. So ist es in der ganzen Bibel zu sehen. Es kommt ganz selten eine Stelle, wo Gott von sich aus, ohne dass irgendwo ein Mensch beteiligt war oder gebetet hat, etwas getan hat. Es war immer eine Zusammenarbeit zwischen Gott und einigen Menschen. Also lerne auf diesen Jesus zu schauen. Wenn du in deine Gebetszeit gehst, dann richte erst einmal dein Herz auf Jesus aus. Und nicht dein Herz auf das Problem und auf die Sorge und auf den Schmerz und auf die Krankheit und auf die Diagnose und alle Schwierigkeiten und auf das, was du gerade vorher in den Nachrichten gehört hast. Diese Schublade unten zu. Und jetzt richten wir uns erst einmal auf Jesus aus. Auf Jesus zu schauen. Auf den gekreuzigten und erhöhten Jesus. Siehe das Lamm Gottes, heißt es, das die Sünde der Welt weggenommen hat, das die Schwächen und Fehler und Krankheiten alles getragen hat, deine Minderwertigkeit, deine Enttäuschung, deine Hoffnungslosigkeit. Es kann auch sein, dass manchmal man in einem Loch sitzt und keine Hoffnung mehr hat in seinem Leben oder Trauer verspürt, weil irgendjemand in seinem Freundeskreis gestorben ist. Aber Jesus ist der, der das alles wieder wegnimmt. Und wenn du ihn anschaust und er dich wieder erfüllt mit seinem Geist, du wieder Hoffnung bekommst, deine angeknackste Persönlichkeit wird wieder aufgerichtet, die Kraft des Heiligen Geistes durchströmt dich, dann kannst du auch in einer ganz anderen Haltung beten und dann ist der Glaube wieder aktiv in dir und du liegst nicht vor deinem Herrn und jammerst bloß und klagst und dieses Problem und jenes, sondern du siehst plötzlich wieder, er hat eine Lösung. Er ist die Antwort. Er ist die Antwort für dein Problem. Er ist die Lösung. Richte ganz bewusst deinen Blick weg von den Dingen, die dich belasten. Aber richte dann deinen Blick wirklich auf Jesus. Wir haben ein Lied mit dem Text, ich will nicht sehen auf das, was vor Augen ist, denn nur dein Wort allein ist wahr. Und es ist so wahr, dieser Text. Entscheide dich. Manchmal musst du hartnäckig dich entscheiden. Ich will nicht sehen, was vor Augen ist. Ich will nicht sehen, was ich spüre. Ich will nicht sehen, was die Diagnose sagt. Ich will nicht auf das sehen, was Professor XY gesagt hat, was die Zeitung sagt, was die Nachrichten bringen. Ich will sehen auf Jesus. Ich will sehen auf meinen Herrn und Erlöser. Nur das bringt dich wirklich weiter. Und wie ich vorher schon sagte, nicht einfach bloß die Dinge ignorieren, so Vogel-Strauß-Methode, Kopf in Sand und alles ist mir wurscht, weil ich es nicht mehr sehe, interessiert es mich nicht. Damit änderst du noch nicht viel. Aber wenn du den Blick auf den Herrn richtest, wird sich alles ändern, weil er dann mit ins Boot geholt wurde und er dann die Dinge in die richtige Ordnung bringt. Und wenn der negative Umstand dir dieses und jenes versucht weiszumachen, dann sage du, aber Jesus hat gesagt, aber Jesus hat gemacht. Lerne, Kind Gottes zu sein. Lerne, ein Freund Jesu zu sein, ein Geliebter von Jesus zu sein. Und du kriegst ein ganz anderes Bild von ihm. Ein freundliches Gottesbild. Und wenn du das gelernt hast, Kind Gottes zu sein, mit ihm, dann kannst du zu einem Sohn Gottes werden. Einer, der mit Autorität und Weisheit ausgestattet ist. Einer, der das Reich Gottes auch demonstriert, übernatürlicher Art und Weise. Nicht bloß einer, der zwar redet, aber nichts dahinter ist. So sollen wir werden, wir sollen Söhne und Töchter Gottes werden, ausgestattet mit der Autorität und der Herrlichkeit von seinem Königreich. Gut, schauen wir auf das wahre Opfer. Wir schauen nicht mehr auf eine bronzene Schlange, wir schauen auf ein wahres Opfer, auf einen Jesus, der erhöht worden ist. Und dieses Hinschauen ist dein Glaube. Und das kannst du tun im Gebet, das kannst du tun auch im Lobpreis, vor allem sollst du das auch tun. Da komme ich jetzt einmal kurz noch auf den Lobpreis, weil es ist ja nicht bloß, dass wir jetzt christliche Lieder singen, dann haben wir halt auch gesungen und es kommt auch nicht darauf an, wie schön und wie laut oder wie herrlich das der Sound war, sondern das, was dein Herz dazu sagt. Das, was dein Herz in diesem Lobpreis, in dieser Anbetung sagt, das ist der Maßstab. Es gibt wunderschöne Chöre, Gospelchöre, große Chöre, singen wunderbare Lieder. Schall und Rauch kommt bei Gott nicht an. Und vielleicht ein anderer, ein Einzelner oder eine kleine Gruppe, singen ein bisschen schräg und ein bisschen falsch, aber sie singen direkt zum Herrn und treffen direkt sein Herz. Sie haben ihn vor Augen. Das ist das Maßgebliche. Du kannst beim Singen ein Notenblatt vorhaben und kannst genau nach Noten alles singen, perfekt. Und vielleicht kriegst du sogar einen riesen Applaus von den ganzen Zuhörern, aber der Herr hört es nicht. Und dann ist das ganze Ding am Ziel vorbei. Aber du kannst den Herrn, unseren Jesus, vor Augen haben im Gesang, im Lobpreis, in der Anbetung. Und du wirst ein Ergebnis bekommen. Genauso ist es auch mit dem Abendmahl. Das Abendmahl kann gefeiert werden, einfach so, weil es Tradition ist und das macht man halt und jeder isst und jeder trinkt und okay, haben wir es wieder gemacht. Oder du hast beim Abendmahl den gekreuzigten, erhöhten Jesus vor Augen. Du erinnerst dich, und das ist der Sinn und Zweck des Abendmahls, du erinnerst dich an das, was Jesus dort getan hat. Dass er dort seinen Leib hat zerschlagen lassen, dass er dort sein Blut vergossen hat, dass er dort eine Erlösung erwirkt hat. Das ist das Maßgebende von der ganzen Sache. Und deshalb haben wir, oder hat Jesus das Abendmahl eingesetzt, dass wir das feiern sollen, um den Tod und die Auferstehung zu verkünden, um uns auch die Möglichkeit zu geben, unseren Glauben auszudrücken, zu bekennen, jawohl, Jesus hat es für uns getan. Und du wirst immer mehr und mehr sehen, wie sehr er dich liebt. Johannes 13,16 sagt uns ganz klar, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich habe es letztes Mal eben gesagt, Gott hat seinen Sohn gegeben, hingegeben, geopfert. So sehr liebt er dich und mich und jeden einzelnen Menschen. Er liebt auch die Menschen, die ihn noch nicht lieben. Er hat dafür alle getan. Er liebt zwar nicht die bösen Werke, aber den Menschen liebt er. Und wenn sich jemand zu ihm wendet, dann wird er nicht hinausgestoßen und abgewehrt, sondern jeder darf kommen, weil Gott Liebe ist. Gut, so habe ich jetzt den Paulus ein bisschen nachgemacht. Der hat gesagt, ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Und das ist jetzt ein Teil. Ich habe es versucht, euch das beizubringen oder euch zu inspirieren, euch ein Bild zu machen von diesem Gekreuzigten, eine Vorstellung in deinem Herzen zu kreieren, diesen Jesus zu sehen, diesen Gekreuzigten. Aber den Hauptteil, den tust du selber. Den Hauptteil musst du selber tun, dass du anfängst, dir ein Bild in deinem Herzen zu formen von Jesus, wie er gekreuzigt ist, wie er erhöht ist, wie du hinschaust, so wie die Israeliten auf diese Schlange geschaut haben und wie du sehen kannst, welche Gnade und welche Liebe da drin steckt. Und es wird Ergebnisse haben für dich. Das ist dein Part. Du kannst natürlich auch sagen, gut, jetzt habe ich es gehört, ab morgen mache ich wieder was anderes, das ist dann wieder in die Schublade XYZ abgeheftet. Dann nützt dir das nicht recht viel. Diesen Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt zu bekommen, ist ein Privileg. Und es ist das Beste, was du tun kannst, wenn du dir dieses gemalte Bild festhältst und vielleicht sogar noch ein bisschen ausschmückst, und du wirst seine Herrlichkeit in deinem Leben immer mehr und mehr erleben. Amen.